natürlich machen wir jetzt irgendwie so keine 180-Grad-Wendung, dass aus einem tendenziell introvertierten Menschen plötzlich ein super extravertierter Mensch wird, aber so feine Abstufungen sind tatsächlich absolut möglich. Und ich finde, das ist eine total tolle Nachricht eigentlich, dass wir nicht in Stein gemeißelt sind, sondern dass unsere Erfahrungen und Erlebnisse ja auch eine Rolle dabei spielen.
Desired, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Desired, der Podcast. Ich bin Johanna und ich bin introvertiert. Und genau darum geht es in unserer heutigen Folge auch. Also jetzt nicht unbedingt um mich, sondern um Introversion im Allgemeinen und darum, wie wir in unserem sozialen Leben, aber auch im Berufsalltag besser damit umgehen können und vielleicht auch sogar davon profitieren können. Darüber spreche ich mit Melina Sophie Royer. Sie ist systemischer Coach und richtet sich insbesondere an eher introvertierte und ruhige Menschen. Liebe Melina, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Und am Anfang bitte ich eigentlich alle unsere Podcast-Gäste immer, sich einmal kurz vorzustellen.
Dann vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, ich bin Melina. Ich arbeite als systemischer Business Coach und als Buchautorin. Und mein Herz schlägt vor allem für die ruhigeren Naturelle unter uns. Also in der Arbeitswelt wirklich die Stärken leiser Menschen herauszustellen und denen den Rücken zu stärken. Gerade weil diese Menschen ganz häufig so Floskeln im Arbeitsalltag hören. Werd doch mal lauter, komm mehr aus dir raus, sei nicht so sensibel, du musst mehr mit den Ellenbogen, ne? So kommst du nie weiter, so wirst du nie erfolgreich. Und da habe ich einfach wirklich so meinen Schwerpunkt, wo ich sage, nee, das müssen wir ändern. Und das mache ich mit meinem Mann Timon zusammen und wir moderieren auch den Podcast Still und Stark. Und das macht uns sehr viel Freude.
Ja, richtig cool. Ich muss sagen, das ist auch ein Thema, was mich sehr interessiert, weil ich mich selber auch als introvertiert eher sehen würde. Zum Einstieg würde ich dich einfach direkt mal fragen, nach den Unterschieden eigentlich. Was bedeutet es, introvertiert zu sein? Was bedeutet es, extrovertiert zu sein? Wie unterscheiden sich Leute da typischerweise?
Zuerst finde ich es immer ganz, ganz wichtig, einmal klarzustellen, dass das nicht so zwei Schubladen sind. So, ne, die eine Hälfte der Bevölkerung kommt so in die Introvertiert-Schublade und die andere kommt in die Extravertiert-Schublade. So ist es nicht. Das ist wirklich wie eine Skala, die man sich vorstellen muss. Und diese beiden Begriffe Introversion und Extraversion, die bilden da eher die Endpunkte. Das heißt, da wird dann auch schon so ein bisschen klar, eigentlich bewegen wir uns auf dieser Skala alle irgendwo so ein bisschen in der Mitte. Also keiner ist so ganz extrem das eine oder das andere, sondern wir haben, also eigentlich ist es genauer von introvertierten und extravertierten Verhaltensweisen oder Merkmalen zu reden, weil keiner ist halt nur das eine oder das andere. Das ist ganz wichtig. Und einmal so wirklich zur ganz platten Definition, im Grunde genommen beschreiben diese beiden Begriffe erstmal nichts anderes als die Art und Weise, wie unser Nervensystem Energie bezieht. Und bei tendenziell eher introvertierten Menschen ist es so, dass die ihre Energie sehr viel daraus beziehen können, sich mit ihrer Innenwelt auseinanderzusetzen und da auch wirklich so ihre Stimulation finden, während tendenziell extravertierte Menschen Eindrücke am besten so auch im Austausch mit anderen verarbeiten und da sehr viel Energie beziehen. Aber wie gesagt, das ist so eine Skala, ne? Es gibt auch ganz viele Menschen, bei denen ist es ungefähr beides gleich stark ausgeprägt.
Das finde ich auch ganz spannend, dass du das mit dem Neurologischen ansprichst, weil das wusste ich, glaube ich, bis vor, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren auch gar nicht, dass das eigentlich wirklich damit, also klar, es ist ein psychologisches Merkmal, aber es hängt eben auch damit zusammen, wie wir ja Informationen, Eindrücke verarbeiten und dass es quasi auch die Rezeptoren im Gehirn oder so betrifft. Also ja, es ist sozusagen dann auch irgendwie körperlich so eine Eigenschaft so ein bisschen mit. Fand ich ganz spannend.
Genau. Ja, da gibt es auch super spannende Studien zu. Also vielen Leuten sagt das Wohlfühlhormon Dopamin was. Es ist zum Beispiel so, dass das mit den Dopaminrezeptoren auch ein bisschen unterschiedlich ist, so, ne, bei beiden Nervensystemen. Tendenziell kann man ja erstmal so davon ausgehen, also ich glaube, man kann festhalten, jeder Mensch möchte sich wohlfühlen in seiner Haut. Also wir suchen alle so nach diesem Idealzustand, wo wir uns ausreichend stimuliert fühlen, wo wir uns wohlfühlen in unserer Haut. Und diesen Zustand versuchen wir im Alltag alle anzustreben. Und das ist je nach Typ halt ein bisschen unterschiedlich. Bei tendenziell introvertierten Leuten ist es halt so, sie sagen schon so, oh ja, ich fühle mich hier gerade in einer Runde mit drei Personen richtig wohl und das reicht mir dann auch, da fühle ich mich, ne, einfach genau ausgeglichen. Während eine extravertierte Person sagt, boah, ich muss jetzt raus und richtig was erleben, hier mit 20 Leuten in die Bar oder keine Ahnung, auf ein großes Konzert oder so. Da sagen die halt, Mann, da fühle ich mich lebendig, da fühle ich mich wohl, da bin ich ausgeglichen. Und so kann das sehr unterschiedlich sein. Und je nachdem, was man da benötigt, sind eben auch die Dopaminrezeptoren da am Arbeiten. Das heißt, bei introvertierten Menschen ist es eher so, die haben sehr empfindliche Dopaminrezeptoren, sodass die eben auch schneller so ihr ausreichend oder perfektes Stimulationslevel erreicht haben, während bei einer extravertierten Person sagt, nö, das reicht mir jetzt noch nicht, ich brauche noch ein bisschen mehr, um mich hier ausgeglichen zu fühlen.
Ja, finde ich auf jeden Fall richtig spannend. Und du hattest ja auch schon gesagt, es ist eher so ein Spektrum. Also es gibt nicht die Leute, die sind introvertiert, die Leute, die sind extravertiert oder extrovertiert. Ich bin mir immer unsicher. Das heißt ja auf jeden Fall Extraversion, aber dann sagt man immer extrovertiert.
Die meisten Leute, die so vom Fach sind, die sagen extravertiert, also Psychologinnen, Forscherinnen und so weiter. Aber im Sprachgebrauch hat sich extrovertiert einfach so durchgesetzt. Und ich glaube, der Duden hat sogar beide Begriffe, soweit ich weiß. Und von daher ist das auch einfach beides völlig in Ordnung.
Okay, gut, dann habe ich zumindest keinen Fehler gemacht. Genau, aber auf jeden Fall, ja, gibt es nicht die einen, die sind so und die anderen sind so, sondern es ist irgendein Spektrum. Ich habe mal mich so ein bisschen im Vorfeld informiert und tendenziell gibt es wohl mehr extrovertierte Leute. Also da habe ich irgendwie von gelesen, dass es dass 30-50% der Leute introvertiert sind. Dementsprechend sind dann ja wahrscheinlich 70-50% auch extrovertiert. Das heißt, die Introvertierten sind schon ein bisschen in der Minderheit. Wir hatten bei uns in der Community jetzt auch mal so eine kleine Umfrage durchgeführt und da fand ich es ganz spannend. Wir haben ja auch eine hauptsächlich weibliche Community, das heißt, es spiegelt natürlich nicht so ganz die Allgemeinheit wider, aber da hatten sich 36% als introvertiert gesehen, 12% nur als extrovertiert und die meisten meinten eben, sie sind eine, also 52% meinten eben, die sind so eine Mischung aus beiden. Also ja, trifft es das dann eigentlich auch ganz gut wieder.
Ja, stimmt. Ja. Das passt ja eigentlich sehr gut so in die aktuellen Schätzungen rein, ne?
Genau, ja. Also ja, wobei außer dass so wenige gesagt haben, dass sie extrovertiert sind, das hatte mich dann noch ein bisschen gewundert, aber ja, ich glaube, ja, so eine Mischung aus beiden, das trifft es eigentlich ganz gut, dass das bei den meisten irgendwie vorliegt. Du würdest dich ja aber, denke ich mal, als eher introvertiert dann selbst beschreiben. Was sind da so Merkmale, an denen du das festmachst?
Ich glaube, da muss ich auch gerade so ein bisschen differenzieren, weil, also das ist ja immer schwierig zu sagen, oh, ich bin dies oder ich bin das, weil natürlich sind Introversion und Extraversion nicht die einzigen persönlichen Merkmale, die uns beschreiben, ne? Also da gehört ja noch so viel mehr dazu, was unsere Persönlichkeit ausmacht, als nur dieses Merkmal, wie tanken wir Energie oder wie verlieren wir Energie oder wie arbeitet unser Nervensystem. Und ich habe bei mir halt auch zum Beispiel festgestellt, bei mir kommt halt noch eine Schüchternheit obendrauf. Und gerade bei Schüchternheit ist das so, dass das ganz, ganz häufig, ne, Schüchternheit und Introversion werden ganz häufig verwechselt. Das heißt, ich habe da eine Person im Raum sitzen, die ist ein bisschen stiller und meistens nehmen die Menschen dann an, ach, die muss schüchtern sein. Das muss gar nicht immer der Fall sein, aber deswegen ist es bei mir auch schwer auseinanderzuhalten, wann ist das jetzt gerade, ne? Wann bin ich einfach jetzt gerade nur introvertiert oder wann fühle ich mich auch einfach schüchtern? Und so der grundsätzliche Unterschied ist, wenn man introvertiert ist, heißt das nicht, dass man irgendwie Angst davor hat, auf Leute zuzugehen oder sich jetzt zu Wort zu melden und seine Meinung zu sagen. Das ist eher so ein Schüchternheitsaspekt, wo man sagt, Mensch, die Person ist total in ihrem eigenen Kopf, macht sich viel zu viele Gedanken darum, was andere von ihr denken, ob sie da jetzt aneckt, ob jemand sie ablehnen könnte. Das ist eher so dieser soziale Ängste, Schüchternheitsteil. Und das kommt bei mir so ein bisschen zusammen und ich glaube, deswegen hält man mich auch wirklich für besonders zurückhaltend, weil diese beiden Eigenschaften kombiniert natürlich dafür sorgen, dass ich häufig sehr, sehr ruhig irgendwo in der Ecke stehe und wirklich eine lange Auftauzeit habe, bevor ich mich wirklich auch einbringe und in der Gruppe wohler fühle. Also das merke ich dann schon, ne? Also neulich gerade wieder so einen Fall gehabt, da war ich auf einer Feier oder einer Party abends eingeladen, habe mich auch tierisch drauf gefreut und ich merkte dann so, wie die Zeit halt verstrich und ich guckte irgendwann auf die Uhr und dachte so, Melina, wenn du dich heute Abend noch mit Leuten unterhalten willst, dann fang mal langsam an, weil es geht hier nur bis 22 Uhr und jetzt ist es schon 21 Uhr, so, ne? Also da merke ich dann, okay, wird jetzt mal Zeit, jetzt muss ich mir mal überlegen, was ich jetzt machen möchte. Also da merke ich das so ein bisschen für mich.
Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, auch gerade bei Partys. Also es kommt bei mir halt voll drauf an, so wenn ich mich in der Gruppe, also wie gesagt, du hast ja am Anfang schon gesagt, so mit 2 oder 3 Leuten fühlt man sich dann als introvertierte Person oft sehr wohl. Und sobald man dann irgendwie in einer größeren Gruppe ist, da hängt es bei mir dann voll davon ab, wie wohl ich mich mit den Leuten fühle. Und dann merke ich auch manchmal, okay, du hast jetzt noch kein Wort zur Unterhaltung beigetragen und muss mich dann immer so ein bisschen zwingen, okay, jetzt sagst du auch mal was, weil ich dann auch ganz oft dieses habe, dass ich mir denke, also ich denke da zu viel drüber nach, was ich jetzt sagen will und denke, ah nee, an der Stelle passt das dann gar nicht und alle anderen sind dann schon beim anderen Thema und ich denke noch darüber nach, was ich zu dem von vor 15 Minuten beitragen könnte.
Ja, genau, so, das ist so ein Klassiker. Und hast du da für dich Tricks entwickelt, wo du sagst, okay, da fällt es mir dann leichter?
Also ich glaube wirklich, sich das einmal so bewusst zu machen im Kopf und dann eben mir auch wirklich vorzunehmen, okay, dazu, das ist dein Thema, da sagst du jetzt mal was zu, weil Ich glaube, das haben wahrscheinlich, also ich glaube generell, dass viele Leute wahrscheinlich schüchtern und introvertiert zusammen sind, könnte ich mir vorstellen. Und da habe ich dann immer dieses so, naja, wenn ich mich nicht wirklich damit auskenne, dann muss ich jetzt ja auch nichts dazu sagen, weil was hat meine Meinung dann jetzt hier zu suchen, so ungefähr. Und dass man sich bewusst macht, dass es anderen Leuten wahrscheinlich genauso, also dass die genauso wenig Ahnung haben und trotzdem was sagen, weil sie halt nicht so viel drüber nachdenken.
Ja, das stimmt. Also der Gedanke hilft mir auch sehr. Da hatte ich auch schon so viele Momente, wo ich gemerkt habe, hey, wie gut es ist, wenn man tatsächlich wirklich einfach mal transparent sagt, ich brauche hier gerade ein bisschen mehr Zeit, mich in der Gruppe erstmal wohler zu fühlen. Ich brauche da einfach ein bisschen länger, weil ich hier noch niemanden kenne und so weiter. Und wenn man das erstmal sagt, merkt man ganz häufig, dass das wirklich, genau wie du sagst, vielen ähnlich geht. Die sagen, ja, geht mir auch so und so weiter. Ach, schön, dass ich nicht alleine bin. Und da merkt man dann wieder, dann sind wir wieder bei dieser Forschung mit den 30-50% Introvertierten. Das sind ja doch eine ganze Ecke, ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass man, wenn man in einer großen Gruppe oder auf so einer Veranstaltung ist, dass man da jemanden trifft, der die eigenen Empfindungen nachvollziehen kann, weil es dem ähnlich geht, ist sehr hoch.
Ja, das stimmt. Und ich finde, das ist auch, wenn man das so transparent anspricht, dann ist es ja auch irgendwie ein guter Icebreaker. Und es gibt ja auch oft Leute, die dann irgendwie so das auf dem Schirm haben und dann versuchen, einen irgendwie besser mit einzubinden und so. Und ja, solche Transparenz, die kommt, glaube ich, immer irgendwie gut an. Und da muss man sich auch nicht dafür, generell muss man sich ja nicht dafür schämen, dass man irgendwie eine ruhigere Person ist.
Genau. Was grundsätzlich auch sehr hilfreich, finde ich, ist, egal ob man jetzt irgendwie privat auf einer Feier eingeladen ist, wo man nicht so viele Leute kennt oder wo es wirklich so ein berufliches Networking-Event ist, man kann natürlich auch einfach eine Person mitnehmen, also zu zweit kommen oder sich vor Ort schon mit einer Person verabreden. Das mache ich zum Beispiel ganz gerne. Ich gucke, wer ist möglicherweise da, wo ich schon mal irgendwie Kontakt hatte oder von der Person habe ich schon mal was gelesen, gehört und oder so. Dann versuche ich meistens im Vorfeld zu sagen, hey, können wir uns da mal kurz unterhalten? Ich habe gesehen, du bist auch da, freut mich dann, dich kennenzulernen. Hast du da Zeit für, dass wir kurz reden können? Das, finde ich, nimmt sehr viele Hemmungen, weil man dann schon weiß, was auf einen zukommt und nicht noch vor Ort die ganze Arbeit machen muss. Oh nein, wo stelle ich mich denn jetzt dazu? Störe ich da irgendwen? Die sehen alle aus, als wenn sie schon ganz tief im Gespräch sind und da störe ich nur. Das, finde ich, ist ein großer Faktor. Und was auch sehr, sehr hilfreich ist, ist tatsächlich, man kennt ja häufig wenigstens den Gastgeber oder die Gastgeberin. Und dann kann man wirklich auch die Person einfach fragen, hey, kannst du mich vielleicht mal irgendeiner Person vorstellen? Du kennst ja hier alle, du bist ja der Veranstalter oder die Veranstalterin. Du kennst die hier, sag mir mal, wer ist hier vielleicht, der sich auch für mein Thema interessiert oder mit wem habe ich möglicherweise Schnittmengen oder Gemeinsamkeiten? Und dann stellen einen die meisten Leute auch super gerne gleich vor und dann muss man gar nicht mehr so viel selber machen.
Ja, richtig guter Tipp. Also gerade auch das mit dem Gastgeber, weil ja, ich glaube, als Gastgeber oder Gastgeberin, dann weiß man ja auch immer nicht so, also man kann sich ja nicht irgendwie um alle kümmern und darum kümmern, dass es allen gut geht. Das ist dann ja auch irgendwie eine große Verantwortung. Aber wenn man dann gezielt sagt, ja, mir wird das voll helfen, ich glaube, dann wünscht man sich ja auch irgendwie, wenn man jetzt etwas ausrichtet, dass sich alle gut untereinander verstehen. Und ich glaube, das ist dann irgendwie ganz cool, wenn man das so direkt anspricht und dann eben dafür sorgt, dass dann auch eine bessere Stimmung vielleicht allgemein auf der Party oder auf dem Event ist.
Ja.
Was ich dann gerade auch noch ganz spannend finde, du hast ja auch gesagt, es gibt ja natürlich verschiedene Persönlichkeitseigenschaften, die das alles so ein bisschen mit beeinträchtigen. Ich habe diese, was sind das, Big Five oder so, gerade nicht auf dem Schirm alle, welche es genau sind. Aber ich habe mich gerade auch daran erinnert, ich habe diesen 16 Personalities Test, der hatte ja auch vor ein paar Jahren so einen Hype. Den habe ich auch schon öfter tatsächlich gemacht, weil ich ein Interview mit einem Psychologen darüber geführt hatte und er meinte, ja, solche Tests sind ja nicht so richtig valide und man muss halt immer mal gucken, hält das auch über eine Zeitspanne an, diese Eigenschaft, also dieser Persönlichkeitstyp, der da rauskommt. Und bei mir war es dann so, dass ich wirklich immer den gleichen Typ hatte, aber diese Ausprägungen waren schon immer unterschiedlich. Also auch was Introversion, Extraversion angeht, war ich meistens immer so in der Mitte hin zu mehr Introversion und das war dann immer je nach Zeitpunkt so ein bisschen anders, aber grundsätzlich war ich eben immer auf der introvertierten Seite.
Ja, das finde ich auch hochspannend. Ja, den Test kenne ich auch, den mache ich auch alle paar Jahre mal wieder, also ganz ähnlich wie bei dir. Und ich kann tatsächlich auch das genauso bestätigen, wie du das für dich erlebt hast. Ich habe tatsächlich, also ich schwanke tatsächlich zwischen zwei Typen, weil es liegt daran, dass ich bei diesem Denken und Fühlen immer genau in der Mitte der Skala bin. Ich glaube, eine Skala ist, da geht es eher um dieses fühlend und das andere so denkend, wie man sich so seine Entscheidungen oder seine Eindrücke erschließt. Und da bin ich immer genau in der Mitte und deswegen kippt das immer zwischen diesen beiden Typen hin und her, weil ich da irgendwie so 49-51% oder so habe. Aber davon abgesehen, das stimmt, es sind tatsächlich auch so über die Jahre Unterschiede möglich. Also weil wir verändern uns ja, unsere Lebensumstände verändern sich, wir sammeln Erfahrungen, wir haben vielleicht auch einschneidende Erlebnisse, die wirklich etwas an unseren Werthaltungen tiefgreifend verändern und damit verändert sich auch ein gewisser Anteil unserer Persönlichkeit. Und natürlich machen wir jetzt irgendwie so keine 180-Grad-Wendung, dass aus einem tendenziell introvertierten Menschen plötzlich ein super extravertierter Mensch wird. Aber so feine Abstufungen sind tatsächlich absolut möglich. Und ich finde, das ist eine total tolle Nachricht eigentlich, dass wir nicht in Stein gemeißelt sind, sondern dass unsere Erfahrungen und Erlebnisse ja auch eine Rolle dabei spielen und dass sich manche Dinge verändern in die eine oder andere Richtung. Aber dass es trotzdem auch so eine gewisse Konstante gibt, wo man sagt, Mensch, also wird Zeit, dass ich mich so akzeptieren lerne, weil ich werde jetzt nicht irgendwie die Person werden, die ich schon seit meiner Kindheit bewundere, weil ich bin. Also das finde ich immer sehr, sehr spannend zu beobachten.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, ja, wahrscheinlich gerade diesen neurologischen Aspekt kann man eben nicht ändern. Also wenn ich jetzt irgendwie 2-mal hintereinander auf einer großen Veranstaltung war, dann werde ich danach die Woche erstmal meine Ruhe haben wollen und bloß keine Menschen sehen wollen. Ich glaube, daran kann ich nichts ändern. Aber trotzdem dieses, dass es einem irgendwie leichter oder schwerer fällt, zu sowas hinzugehen und so. Ich glaube, das ändert sich dann vielleicht auch mit Übung und je nachdem, in was für einer Situation man gerade ist.
Genau. Ja, ich glaube auch auf jeden Fall, wie du das beschreibst, so im Kleinen sind so Veränderungen möglich, wo man sagt, okay, früher hätte mich das vielleicht mehr gestresst als heute. Natürlich brauche ich immer noch meine Auszeit danach, aber es stresst mich nicht mehr so extrem wie früher. Ich weiß, wie ich schneller mit anderen ins Gespräch kommen kann. Vielleicht fühle ich mich auch in meinem eigenen Körper mittlerweile sicherer. Ich habe mehr Lebenserfahrung. Das sind ja alles Dinge, die viel verändern können.
Ja, total. Du hattest letztens, da wollte ich auf jeden Fall auch nochmal drauf zurückkommen, weil ich einen Post von dir gesehen habe mit dem Titel so, ach, du bist introvertiert, wie gehst du damit um? Und ja, dann bist du auf solche Klischee-Fragen irgendwie so ein bisschen eingegangen. Und da habe ich mich gefragt, so, warum glaubst du, kommt es, dass Introversion in unserer Gesellschaft immer noch eher tendenziell negativ gesehen wird als etwas, wo man gegen anarbeiten muss oder sowas? Und es ist immer eher positiver gesehen ist, wenn man extrovertiert ist.
Also ich glaube, was man sich zu dem Thema bewusst machen sollte, ist, dass das wirklich so eine kulturelle Frage ist. Also es gibt auch Kulturkreise, in denen das tendenziell extravertiertere Verhalten gar nicht so stark erwünscht ist. Ne? Also zum Beispiel können wir mal so rübergucken nach Japan, überhaupt so nach Asien. Da sind bestimmte introvertierte Verhaltensweisen sehr erwünscht. Also dort ist es zum Beispiel nicht üblich, dass man zu allem und jedem sofort seine Meinung sagt und ständig da im Mittelpunkt steht. Das ist ja hier viel stärker erwünscht, dass man wirklich sofort rausplatzt, so auch ohne nachzudenken. Das ist ja hier total akzeptabel. Also ich muss jetzt nicht 100 Jahre lang über meinen Gedanken nachgedacht haben, um den einbringen zu dürfen. Das kann man positiv und negativ sehen. Ne? Dadurch wird natürlich eine Menge geredet, manchmal auch nicht von der höchsten Qualität. Aber dafür darf man auch einfach ohne 50 Jahre nachzudenken seine Meinung sagen, ohne dafür verurteilt zu werden. Also es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Und bei uns ist es nun mal eher so, dass tatsächlich so zahlreiche Wortbeiträge mit Aufmerksamkeit belohnt werden. Woher das genau geschichtlich kommt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist es so, dass es so in diesem westlichen abendländischen Kulturkreis schon eher so ist, dass die stärker extravertierten Merkmale gefördert werden. Also es wird häufig auch mit Intellekt verbunden. Also Menschen, die viel reden, die werden häufig als intelligenter wahrgenommen, interessanterweise.
Ja, weil man denkt, okay, die Person ist jetzt irgendwie Experte auf dem Gebiet oder so, weil die hat ja ganz viel dazu zu sagen und jemand anderes hält das dann aber vielleicht zurück, was er dazu zu sagen hat. Ja, deshalb denke ich auch. Und gerade wenn man sich gut ausdrücken kann, dann kommt das ja auch irgendwie ja, sehr eloquent rüber und man denkt dann, okay, die Person hat Ahnung. Also da kann man wahrscheinlich auch viel blenden, aber natürlich haben viele Leute dann auch, wenn sie gute Sachen sagen, auch Ahnung. Also so will ich das jetzt nicht sagen, dass das so genau sehr viel sagt. Da ist nur viel Bullshit hinter.
Nein, das ist ja absolut nicht die Regel. Es ist nur generell eher so, Menschen, die viel reden, werden automatisch auch als etwas ja klüger, intellektueller wahrgenommen, interessanterweise. Einfach nur durch die Quantität der Aussagen.
Ja, das stimmt. Ich habe also diesen negativen Aspekt, weil ich hatte bei Instagram dann auch noch mal gefragt, wer ja, also was die introvertierten Leute in welchen Situationen, die das positiv finden, dass sie introvertiert sind und in welchen sie es eher negativ finden. Da fand ich es auch ganz spannend, dass selbst eigentlich die positiven Situationen, die genannt wurden, auch irgendwie so ein bisschen, man sich so ein bisschen klein gemacht hat, weil die meisten eigentlich gesagt haben, ja, mir gefällt es, dass ich andere Leute nicht sofort nerve oder dass ich, nicht sofort auffalle und sowas. Also ja, ich würde sagen, es ist irgendwie positiv, aber man macht sich damit ja so ein bisschen klein sozusagen.
Ja, das stimmt. Das kommt natürlich auch häufig so ein bisschen von dem, was man selber erlernt hat. Also wenn dir zum Beispiel auch in deiner Erziehung oder ne, von Bezugspersonen vermittelt wurde, dass du unerwünscht bist, wenn du laut bist zum Beispiel, ne? Wenn du lebhaft und aktiv bist, ist ja häufig auch so, manchmal bei Kindern, dass sie das Gefühl haben, sie fallen zur Last, wenn sie jetzt laut spielen oder so, weil sie stören die Eltern, die gerade ihre Ruhe haben wollen. Dann kommt ja häufig auch so ein Gefühl zustande, okay, ich muss leise sein, damit ich gut genug bin. Das ist ja auch nochmal etwas, was damit reinspielt und später mitprägt, wie wir uns in unserer Persönlichkeit so ausleben und wahrnehmen. Das habe ich zum Beispiel auch lange Zeit nicht gewusst, dass das da auch noch mit reinspielen kann, dass das Leise gar nicht immer so selbstgewähltes Leise ist, weil man selber gerne so ruhig ist, sondern häufig, weil man auch manchmal gelernt hat, wenn ich mich jetzt stärker zumute, wenn ich hier mehr Raum einnehme, dann habe ich das Gefühl, nicht erwünscht zu sein. Und das ist etwas, was vielen auch tief drin steckt.
Ich glaube, das ist auch was, was gerade Frauen besonders betrifft, weil man ja gerade in der Erziehung von Mädchen immer sagt, ja, hier, die müssen lieb und brav sein. Und bei Jungs ist es, ach, der tobt rum und ist doch lustig, was der so macht. Und die Mädchen werden tendenziell immer ein bisschen zurückhaltender erzogen. Oder auch für Mädchen sind ja dann bei Spielsachen eher leise Sachen auch typisch, also dass man alleine mit seinen Puppen spielt und die Jungs dann eher, weiß ich nicht, auf dem Bolzplatz unterwegs sind. Das ist natürlich nicht immer so. Also ich glaube, wir haben als Mädchen wahrscheinlich genauso auch wilde Sachen gespielt. Aber trotzdem ist das immer so das, was man mit Mädchen eher verbindet und das, was man mit Jungen eher verbindet.
Genau. Und das prägt einen manchmal auch ganz unbewusst. Ne? An viele Dinge kann man sich gar nicht so erinnern oder es war ganz selbstverständlich. Aber es prägt einen dann auch später einfach so mit, wo man das Gefühl hat, okay, ich halte mich jetzt mit meiner Meinung zurück oder ich nehme hier nicht viel Raum ein, weil ich dann hier zu viel auf einmal will, ne? Weil ich mute mich dann zu, ich bin eine Zumutung für andere. Das spiegelte ja auch die eine Aussage, die du zitiert hattest, wieder, ne? Ich nerv andere nicht sofort.
Ja, also klar kann es nerven, wenn jemand viel erzählt, aber ich bin zum Beispiel auch oft total dankbar, wenn jemand irgendwie dann direkt von sich aus losredet und man irgendwie ja selber nicht so im Zugzwang ist, irgendwie die Konversation am Laufen zu halten. Ich glaube aber gerade, dass introvertierte Menschen da auch nicht immer ein Problem mit haben, weil gerade wenn man sich jetzt so wie wir zu zweit unterhält, dann fällt es den meisten dann, glaube ich, auch leichter, irgendwie von sich aus was zu erzählen.
Ja, auf jeden Fall. Da merkt man ja auch an dem Beispiel, wie schön das eigentlich ist, dass wir alle so vielfältig und unterschiedlich sind, weil wir uns auch auf dem Gebiet dann einfach ergänzen können. Ich bin auch total dankbar, wenn ich irgendwo unterwegs bin und ich habe eine etwas extravertiertere Freundin bei mir und die stellt mich anderen vor oder die, ne, die macht den Smalltalk und ich muss nur daneben stehen und kann die Unterhaltung verfolgen. Ich finde das herrlich. Da bin ich auch dankbar für.
Ja, auf jeden Fall kann ich auch. Ich habe auch gerade bei dem Beispiel, was du vorhin genannt hattest, so man nimmt auf eine Party dann einfach jemanden mit, den man kennt oder trifft sich dort mit jemandem, den man kennt. Dann denke ich mir, ist manchmal auch das Problem, wenn man dann auch eine andere introvertierte Person mitnimmt, dann bleibt man manchmal nur so zu zweit und traut sich dann zu zweit nicht, auf die anderen Leute zuzugehen. Da fühlt man sich zumindest trotzdem schon mal wohler dabei, aber kommt trotzdem nicht so in Kontakt mit anderen Leuten. Aber da kann man sich dann ja zu zweit vielleicht auch so eine Challenge setzen. Okay, wir sprechen jetzt hier mal irgendwen an und ja, sich so gegenseitig helfen, sich zu überwinden.
Das finde ich auch gerade immer im Jobkontext so wichtig, dann zu betonen, hey, wir brauchen einander alle. Ne? Also wir brauchen jetzt irgendwie keine rein introvertierte Welt, wir brauchen keine rein extravertierte Welt, wir brauchen einfach nur das Verständnis füreinander, dass wir unterschiedlich sind und wie wir uns gegenseitig den Rücken stärken und unsere Stärken miteinander kombinieren können.
Auf jeden Fall. Dann war es so, dass bei der Umfrage bei uns auch bei den negativen Sachen, also in die Situation, in der man es negativ empfindet, introvertiert zu sein, da kamen leider ein paar mehr Antworten dann, also unter anderem auch immer. Das fand ich sehr schade. Aber gerade auch, ja, wenn es darum geht, für sich selbst einzustehen oder neue Freunde zu finden oder wenn man Fehler ansprechen möchte von anderen Leuten oder ja, genau, wenn es darum geht, andere Leute kennenzulernen. Ja, allgemein, wenn man unter Menschen ist, also das waren so Sachen, wo Leute dann sich gewünscht hätten, eher ein bisschen extrovertierter zu sein. Glaubst du, dass man als introvertierte Person in unserer Gesellschaft Nachteile hat oder kommt es einem vielleicht nur so vor?
Ja, das ist schwierig zu sagen. So ganz platt kann man natürlich schon sagen, okay, wenn die Gesellschaft relativ extravertiert geprägt ist und bestimmte Verhaltensweisen fördert, ne, da kommt man sich natürlich manchmal schon so ein bisschen übersehen, überfahren und zurückgesetzt vor. Das ist auch absolut nachvollziehbar, dass man da irgendwie das Gefühl hat, na toll, ich muss mich jetzt irgendwie hier viel mehr erklären als andere. Das kann schon frustrierend sein. Andererseits muss ich aber auch sagen, es ist ja auch häufig so eine Frage, wo man für sich selbst erstmal erkennen muss, wer bin ich eigentlich, was macht mich aus, mag ich mich überhaupt so, wie ich bin, weil das die Schwierigkeit ist ja auch, wenn ich mich ablehne, dann wird es eben auch schwer, überhaupt das Gefühl zu bekommen, dass ich von anderen akzeptiert werde, weil ich, solange ich mich selber ablehne, werde ich ja immer nach diesen ganzen Zeichen suchen, in meinem Umfeld, wo andere wieder komische Sachen zu mir gesagt haben oder einen bestimmten Unterton raushöre oder ach, hier bin ich auch schon wieder nicht willkommen. Die haben das auch schon wieder so komisch hier gesagt. So, das liegt daran, dass wir dann einfach diesen ganz starken Negativfokus haben, weil wir nach Bestätigungen für die Glaubenssätze suchen, die wir eh schon selber verspüren, nämlich ich bin nicht gut genug, ich bin falsch, ich bin komisch und ich gehöre hier nicht rein. Deswegen finde ich sehr, sehr wichtig, dass man bei sich selber anfängt und guckt, wer bin ich eigentlich? Was mag ich an mir? Und wenn ich nicht zufrieden damit bin, wer ich bin, woran liegt das? Woher kommt das? Und dem Ganzen auf den Grund zu gehen, das finde ich sehr wichtig.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, ein Punkt, wir haben jetzt ja schon viel so über das soziale Leben geredet, aber auch gerade im Job, das hattest du ja auch schon ein paar Mal angesprochen, das macht es natürlich auch irgendwie einen Unterschied, ob man ja introvertiert oder extrovertiert ist. Und ich glaube, da haben Introvertierte wahrscheinlich gerade nochmal so Probleme, dann auch irgendwie darauf aufmerksam zu machen, was sie eigentlich leisten. Hast du da irgendwie Tipps, wie man das so ein bisschen besser sozusagen hinkriegt?
Ja, es ist ja häufig dieser Gedanke, zumindest kenne ich das so von mir, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, dieses sich präsentieren zu müssen. Ne? Dieser Gedanke irgendwie, ich muss mich jetzt irgendwie präsentieren, damit andere merken, was ich geleistet habe. Und ich glaube, dass allein dieser Gedanke schon irgendwie total der Killer ist, wo wir uns dann einfach auch nicht mehr wohlfühlen, weil das gar nicht unserer Art entspricht, sich zu präsentieren. Und ich glaube, da ist es schön und wichtig, wenn man guckt, wie spreche ich über die Dinge, die ich richtig gerne mag. Und da habe ich bei mir gemerkt, also es gibt viele Dinge, die mich total begeistern, wo ich wirklich sprudeln kann, wo ich quasi stundenlang ununterbrochen reden kann. Und da merke ich, okay, es gibt also durchaus Dinge, über die ich ohne Probleme reden kann. Und deswegen versuche ich einfach, wenn es darum geht, irgendwie über das zu sprechen, was ich gut mache oder was ich gerne mache, das einfach wirklich beiläufig mit einzuflechten. In einem ganz normalen Gespräch unter KollegInnen oder FreundInnen, dass man sagt, hey, daran arbeite ich gerade, das habe ich heute gemacht, das stelle ich gerade fertig, das begeistert mich aktuell an meiner Tätigkeit. In dem Moment sprichst du ja über deine Arbeit. Es ist ja quasi Werbung machen, ohne Werbung zu machen. Also du sprichst ja einfach nur über das, was dich begeistert und andere merken dir diese Begeisterung an. Und das ist für mich eigentlich dieses Gesehenwerden in dem Moment und nicht, schau mal, was ich hier Tolles gemacht habe. Ich habe hier irgendwie mein Projekt abgeschlossen oder eine Eins mit Sternchen gekriegt oder keine Ahnung. Das ist dieses Präsentiermäßige, was ganz vielen überhaupt nicht liegt. Aber wenn ich einfach nur mit Begeisterung über das spreche, was ich gerade mache, dann ist das ja total normal, subtil und unauffällig. Und andere Leute merken ja einfach, dass mit was für einer Energie du dabei bist und dass es gar keinen Grund gibt, sich zu verstecken, sondern du redest einfach nur über das, was du gerne tust.
Ja, ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ich glaube, ich muss mich da auch immer so ein bisschen zu überwinden, dann überhaupt über die Sachen, die ich mache, zu reden, weil das hat mir meine Oma schon früher immer gesagt, als ich ein Kind war. So. Und wenn ich aus der Schule kam, dann meinte sie, ja, deine Cousinen, die erzählen irgendwie immer die ganze Zeit, da weiß ich genau, was ist los, wann schreiben die nächste Klassenarbeit und du erzählst eigentlich nie, was jetzt bei dir gerade so losgeht in der Schule, ob das gut läuft oder schlecht läuft. Und ja, das war bei mir irgendwie immer so, dass ich gar nicht darüber nachgedacht habe, dass ich da ja auch mal was von mir erzählen konnte. Ich glaube aber, das ist nicht unbedingt eine Eigenschaft, die alle Introvertierte haben, sondern es trifft jetzt wahrscheinlich eher wieder so auf mich zu, weil also ich kenne auch introvertierte Leute, die eigentlich gerne dann eben bei den richtigen Leuten dann viel über sich erzählen. Und bei mir war es irgendwie so, dass ich ja meistens einfach gar nicht dran denke und mich dann immer so ein bisschen dazu überwinden muss.
Genau. Ich glaube, der Schlüssel ist einfach wirklich Natürlichkeit, ne? Klar, wenn du keine Lust hast, irgendwie zu reden, dann kann man dich ja auch nicht dazu zwingen, so, ne? Aber das ist, Ich glaube wirklich, Natürlichkeit ist der Schlüssel, wo man sagt, okay, wie fühlt sich das für dich gut an? Wie fühlt sich das für dich richtig an? Du musst dich nicht im Meeting irgendwie hinstellen und kurz darüber reden, irgendwie, was du die letzten 2 Wochen in deinem Projekt gemacht hast und wie stolz du darauf bist. So, das ist, glaube ich, schwierig für jemanden, der damit sowieso so ein bisschen hadert, oder wie viel Raum nehme ich hier gerade ein? Schauen mich jetzt gerade alle an, wenn ich rede, und ist das nicht ein bisschen zu viel alles, sondern dass ich wirklich gucke, wo kann ich irgendwie auch im 1:1 einfach mal von meinen Sachen erzählen. Das ist, glaube ich, etwas, wo man sich viel schöner dann auch rantasten kann, wo man sagt, okay, ich suche jetzt auch nicht gleich das Bad in der Menge, sondern ich schaue einfach mal, dass ich irgendjemandem aus dem Kollegium einfach erzähle, woran ich gerade arbeite. Oder ich frage jemand anders, woran er oder sie gerade arbeitet, und dann erzähle ich, woran ich arbeite. Es ist ja ein Austausch, und dann ist es auch nicht krampfig.
Das stimmt. Ich glaube, gerade dieses einfach erstmal jemand anderen fragen und dann auch selbst das erzählen, ich glaube, das ist was wahrscheinlich alle irgendwie gut hinkriegen könnten. Und ich glaube auch, dass man muss ja nicht alles auf einmal irgendwie direkt erzählen, sondern man kann sich ja so im Kopf überlegen, okay, ich möchte gerne mehr darüber reden, was ich eigentlich mache, was ich gut mache, und dann immer sich mal selbst dran erinnern, okay, hier kann ich jetzt jemanden ansprechen und das gerade mal erzählen. Und auch dann das bei den Personen machen, bei denen man sich eben wohlfühlt.
Ja, genau.
Aber es gibt natürlich auch so Situationen, wo man dann vielleicht doch irgendwie plötzlich mal, weiß ich nicht, eine Präsentation halten muss oder Gehaltsverhandlung oder so, wo man dann ja nicht drum herum kommt, so ein bisschen zu sagen, hier, das mache ich alles ganz toll. Hast du da auch, also gerade das Thema Gehaltsverhandlung ist wahrscheinlich was viele dann auch interessiert, das überhaupt mal anzusprechen, so, ich hätte gerne mehr Gehalt, und dann auch in der Verhandlung zu sagen, das und das habe ich dieses Jahr richtig gut gemacht. Hast du da so ein paar Tipps für?
Also, ja klar, das sind auf jeden Fall so diese klassischen Situationen, denen man nicht aus dem Weg gehen kann, ne? Oder auch so Jahresgespräche fallen mir dazu auch noch ein, die sind ja auch sehr häufig dann. So ein Ding, da weiß man, das kommt jetzt auf mich zu und ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich da jetzt verhalten soll. Also was ich in letzter Zeit immer wieder stärker gemerkt habe, ist wirklich in die eigene Weiterbildung zu investieren, tatsächlich. So platt das auch klingt, aber wenn ich merke, ich habe hier mit einer Sache wirklich ein großes Problem und ich komme da für mich alleine einfach nicht dran weiter, dann schaue ich, gibt's irgendwas, wo ich darüber was lernen kann. Das muss auch kein extrem teures Coaching sein. Ich kann wirklich gucken, gibt es darüber ein Buch, gibt es darüber einen Online-Kurs, gibt es darüber eine gute Podcast-Folge, das Internet ist ja voll von guten Tipps, was ich machen kann, wenn ich mich unsicher fühle. Wobei ich trotzdem betonen muss, also am besten hilft mir tatsächlich dann das 1:1, wirklich mit jemandem, und sei es nur eine einstündige Session, jemanden zu suchen, der oder die Experte oder Expertin auf dem Gebiet ist, und zu sagen, hey, ich habe dieses und dieses Problem, ich muss diese Präsentation halten, ich mache mir voll den Kopf, ich will, dass das super gut wird, aber ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich da präsentieren soll. Kannst du mir Feedback geben? Kannst du mal einschätzen, wie ich rüberkomme? Weil ich weiß nicht, wie ich rüberkomme, ich weiß nur, dass ich total gehemmt bin, so, ne? Und da kann es einfach wirklich super hilfreich sein, das mal von außen von jemandem tatsächlich gespiegelt zu bekommen. Wie komme ich eigentlich rüber? Was kann ich machen? Und das ist so, so wertvoll. Also es beschleunigt auch wirklich die persönliche Weiterentwicklung in dem Moment enorm, weil es quasi eine Abkürzung ist. Ich kann auch jahrelang selber irgendwie mir die Frage stellen, okay, wie komme ich denn ja jetzt hin? Wie werde ich jetzt selbstbewusster bei solchen Situationen? Aber das Einfachste ist tatsächlich zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal das Geld in die Hand und bitte jemanden mir wirklich aufrichtig und ehrlich in einem sicheren Raum, das ist ja auch das Schöne an diesen 1:1 Coaching-Situationen, bist in einem sicheren Raum, du kannst der Person vertrauen und die sagt dir ihre ehrliche Meinung und hilft dir, das Beste von dir zu zeigen, und zwar deine authentische Seite. Das ist ja, jeder Experte oder jede Expertin würde dir aber nie sagen, mach das so und so, sondern die würde dir einfach helfen, dein authentisches Ich auch so rüberzubringen, wie du es gerne hättest oder wie du es auch wirklich empfindest, und sicherer dich in deinem eigenen Körper zu fühlen. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen, das zu machen. Eine andere Sache, so ein bisschen die abgespeckte Version davon, ist tatsächlich auch mal ganz mutig zu sein und sich selber zu filmen oder eine Tonaufnahme zu machen, je nachdem, ne, ob das jetzt ein Podcast-Interview ist oder keine Ahnung, wo man sich irgendwie auch so ein bisschen unsicher ist, wie höre ich mich an. Das sind auch sehr, sehr hilfreiche Wege, wo man wirklich einfach mal so das Handy dahinstellt, eine Aufnahme macht von sich, während man da seine Präsentation hält oder seine Sachen sagt, und dann anschließend anguckt, ah, okay, wie wirke ich eigentlich? Und dann jemanden aus dem Bekanntenkreis oder irgendeine vertraute Person zu bitten, sag mir das mal, hilf mir dabei mal. Also das ist dann so die abgespeckte Version von einem professionellen Coaching. Aber da kann man auch mal anfangen und schauen, okay, wie wirke ich hier eigentlich? Also es hat mir auch sehr, sehr, sehr geholfen, erstmal zu gucken, oh, okay, ich rede ja viel schneller, als ich dachte. Okay, muss ich mal drauf achten. So, also man nimmt dann plötzlich Dinge wahr, die einem völlig verborgen bleiben, weil man steckt ja, ne, man hat ja nicht die Distanz zu sich selbst einfach.
Ja, das Gute an so einem professionellen Coaching ist wahrscheinlich, dass die Person dann auch direkt gute Tipps parat hat, wenn man jetzt sich selber filmt oder eben von Freunden das Feedback bekommt, dann ist natürlich, ja, dass man dann selber gucken muss, okay, das habe ich jetzt daraus gelernt, wie gehe ich damit um? Ich fand es ganz lustig, weil das mit dem schnellen Sprechen, ich dachte immer, ich spreche super schnell und super, ja, hektisch und so. Das mache ich auch, wenn ich Sachen ablesen muss. Deshalb lese ich jetzt keine Sachen mehr ab. Aber wenn ich so frei spreche, dann habe ich mal vom Dozenten damals in der Uni noch das Feedback bekommen, dass er es so toll findet, wie schön ich frei spreche und wie langsam und ruhig. Und ich dachte mir, okay, mein Puls ist gerade gefühlt auf 180 und ich denke, ich holpere hier jedes Wort raus. Das finde ich auch. Also manchmal kriegt man dann ja auch positiveres Feedback, so als man eigentlich erwartet hat.
Ja, auf jeden Fall. Das kann auch passieren, ne? Dass man ganz unerwartet einfach eine total positive Rückmeldung bekommt und merkt dann eben auch, das sind diese Momente, wo man merkt, mein Selbstbild unterscheidet sich ja sehr stark von dem Fremdbild, ne? Also andere betrachten mich mit ganz anderen Augen als ich selbst. Und das ist eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, auf jeden Fall.
Genau, das hat mir dann auch so gezeigt, okay, ich muss mir nicht so einen großen Kopf irgendwie darum machen. Ja, war da auf jeden Fall damals ganz cool. Aber ich habe manchmal trotzdem immer noch das Gefühl, ich spreche viel zu schnell. Aber es kommt wahrscheinlich auch immer so ganz auf die Situation an. Aber dann auch mal, um ja noch was Positives so zum Ende den Leuten vielleicht mitzugeben. Welche Stärken oder welche Vorteile haben Introvertierte denn jetzt gerade im Beruf?
Ich sehe das vor allem in der digitalen Kommunikation, dass da eine riesige Stärke ist. Weil ganz viele introvertierte Menschen, die lieben es sich schriftlich auszudrücken. Die sind wirklich gut darin, ihre Gedanken schriftlich zusammenzufassen. Und ich glaube, dass das gerade jetzt in der digitalen Kommunikation sehr wichtig ist. Also nicht nur natürlich auf Social-Media-Ebene, wo Unternehmen auch mittlerweile alle ihre eigenen Social-Media-Auftritte haben, auch im Schriftverkehr. Es gibt mittlerweile so viele Remote-Teams, so viele Slack-Chats, mit denen man täglich in Teams kommuniziert, zusätzlich natürlich zu E-Mail und den ganzen anderen Kommunikationswegen. Und da merke ich, dass viele Introvertierte da einfach schon eine natürliche Stärke haben, wo sie sich gut strukturieren können, wo sie gut und klar Gedanken rüberbringen können, sogar auch persönliche Verbindungen schaffen können. Wir haben alle irgendwie Jiffys und Emojis mittlerweile und auch im beruflichen Umfeld sind die mittlerweile angekommen und werden als professionell genug angesehen. Und ich finde, da ist es sehr, sehr wertvoll, seine Stärken einzubringen und zu sagen, okay, ich kann aber gut schreiben und ich nutze diese Stärke auch wirklich extra dafür und ich biete vielleicht auch wirklich meinen Teammitgliedern an, zu sagen, ich mache hier die Protokolle aus Meetings und ich mache hier die Gesprächszusammenfassung, weil das liegt mir. Und auf diese Weise kann ich auch sichtbar sein, ohne ständig selber den Redebeitrag zu haben. Also das sehe ich auf jeden Fall, dass das eine Sache ist, auf die man auch wirklich stolz sein kann und die man auch wirklich für sich nach ausbauen kann.
Das ist auf jeden Fall ein total guter Tipp, auch gerade wenn man so denkt, man macht jetzt vielleicht die Protokolle oder organisiert im Hintergrund irgendwie viel und dann muss man ja vielleicht gar nicht auf die Leute aktiv zugehen, sondern die kommen dann von einem selbst auf einen zu, wenn sie irgendwie nochmal wissen wollen, was war denn hier in dem Meeting letztens, worüber hatten wir da nochmal gesprochen, worauf haben wir uns geeinigt, dass man dann so die Person ist, auf die Leute dann einfach mit Fragen zukommen. Das kann ja auch irgendwie eine gute Rolle in so einem Team sein.
Genau, oder wenn ich irgendwie das Gefühl habe, Mensch, ich habe hier jetzt im Meeting eigentlich was sagen wollen, ich hatte eine richtig gute Idee, habe mich nicht getraut, das rüberzubringen, weil es mir irgendwie zu voll und wuselig hier war, dann ist es ja auch eine super Möglichkeit, hinterher zu sagen, okay, ich schicke jetzt noch meine E-Mail raus, sag hier, ich wollte noch was zu dem, was du vorhin gesagt hast, wollte ich total gerne ergänzen, da ist mir noch das und das zu eingefallen, ich habe das mal für dich aufgeschrieben. Perfekt. Also es ist ja, du erleichterst ja auch anderen ihre Arbeit damit in dem Moment, wo du sagst, ich habe hier auch noch was, ich habe das schon mal zusammengefasst und vorbereitet. Das sind ja auch Sachen, wo andere vielleicht sagen, oh, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Ne? Also mir macht das nicht so viel Spaß, hier irgendwie Gesprächsnotizen zu machen oder meine Struktur hier aufzustellen. Das können andere viel besser. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man immer wieder transparent und offen sagt, was einem Freude macht, was einem gut liegt, anzubieten, was man machen kann. Weil man wird merken, dass andere da total dankbar für sind, weil sie andere Dinge lieber machen.
Das stimmt, das ist dann wieder dieses Zusammenspiel so aus verschiedenen Charakteren, was eigentlich dann sehr gut funktioniert und wo man dann eigentlich auch sagen kann, okay, es ist jetzt nicht, also ja, ein Team sollte eben aus verschiedenen Charakteren bestehen. Die einen sollten introvertierter, die anderen extravertierter sein und ja, die Mischung macht es dann irgendwie.
Genau. Und es gibt auch noch, ist mir auch noch gerade zu dem Thema eingefallen, es gibt auch eine sehr interessante Studie zu dem Thema Führungskräfte. Welche sind die besseren Führungskräfte, in Anführungsstrichen introvertierte Personen oder extravertierte Personen? Das ist ja auch immer so eine große Frage, weil vielen ruhigeren Menschen wird vermittelt, Mensch, hier, wenn du nicht stärker auftrittst hier oder ne, dominanter wirst, so nach dem Motto, dann eignest du dich nicht für eine Führungsrolle. Das wird häufig noch leider oft so vermittelt. Da ist aber tatsächlich überhaupt nichts dran. Also es hängt wirklich sehr stark von dem Team ab, das man führt, welche Art von Führung die brauchen. Und in Teams zum Beispiel, wo viele Menschen sowieso selber sehr engagiert sind, selber einen sehr klaren, verantwortungsvollen Aufgabenbereich haben, die fahren zum Beispiel sehr, sehr gut mit einer introvertierten Führungskraft, weil introvertierte Führungskräfte dazu neigen, sich selber ein bisschen stärker rauszunehmen und dafür den einzelnen Teammitgliedern mehr Raum zu geben und mehr Vertrauen entgegenzubringen. So nach dem Motto, okay, du hast das hier, das machst du schon, ich vertraue dir da, das ist dein Bereich. Während eine extravertierte Führungskraft ein bisschen mehr Kontrolle ausübt und ein bisschen stärker da die Ansagen macht und sagt, hier, das ist die Vorgabe, da geht's lang, ne? Ich sag euch genau, wie es geht. Manche Teams fahren damit auch sehr, sehr gut. Das hängt, wie gesagt, sehr stark vom Berufsbild ab, ob da eine sehr klare Norm herrschen muss oder ob es eher um eine Arbeit geht, wo man sagt, weißt du was, wie du ans Ziel kommst, ist total egal, du hast deinen eigenen Stil, völlig in Ordnung, ich lass dich das machen. Oder ob man eher diese direktive Art in Teams braucht. Aber das ist sehr, sehr interessant, dass die Studie da eben gezeigt hat, nee, also es gibt wirklich auch viele Felder, in denen eine introvertierte Führungskraft im Vorteil ist, weil die sich eben stärker zurücknimmt und eher koordiniert, statt direktiv auf die einzelnen Teammitglieder einzuwirken.
Okay, richtig spannend. Das wusste ich auch noch nicht. Also ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil ich das auch eben irgendwie lieber mag, wenn man mir Freiheiten lässt und so. Und ich glaube, das ist bei vielen Leuten so, dass man ja nicht unbedingt möchte, dass einem alles immer vorgeschrieben wird, sondern dass man sich selbst so ein bisschen entfalten kann. Deshalb finde ich das auf jeden Fall super spannend. Ich glaube, da ist es dann halt auch wieder so, dass man dann eben auch irgendwie gucken muss, dass man selbst zeigt, so was man eigentlich kann, damit man dann eben auch berücksichtigt wird, wenn dann irgendwie eine Führungsposition vergeben wird. Aber letztendlich ist da ja auch erstmal der erste Schritt, dann Interesse zu bekunden und genau, oder sich zu bewerben extern im Unternehmen irgendwie. Ich denke, ja, da hat man dann als introvertierte Person auch gute Chancen. Das kann man ja vielleicht dann auch direkt so im Bewerbungsgespräch rüberbringen, so wie der eigene Führungsstil ist.
Genau. Also auf gar keinen Fall davon schocken lassen, wenn jemand sagt, hier, du musst irgendwie stärker, dominanter auftreten und hier ne, dem ganzen Team irgendwie sagen, wo es lang geht. Also das ist kein K.O.-Kriterium für erfolgreiches Führen. Also da sind wir auch mittlerweile einfach an einem anderen Punkt, Stichwort New Work, wo man wirklich eher von diesem dominanten Führungsstil mittlerweile so weggeht und sagt, nee, also es geht hier wirklich um menschenzentriertes Arbeiten und zu gucken, wie kann die einzelne Person hier wirken.
Ja, ist auch super gut, sowas zu wissen, weil dann kann man eben, ja, sollte jemand das sagen, nee, du bist nicht dominant genug für so eine Führungsperson, dann kann man eben genau das entgegensetzen und zeigt dadurch ja auch wieder Kompetenz, weil man weiß, okay, so ist es eigentlich wirklich und dass, ja, solche Fakten, solches Wissen beeindrucken dann vielleicht auch und sagen, okay, doch, die weiß schon, was sie macht. Ja, das kann dann auch wieder positiv sein.
Ja, genau. Ach, mir fällt jetzt leider der genaue Wortlaut nicht mehr ein, aber neulich hatte ich dann eben auch gerade von einer Hörerin so eine Argumentation von ihrem Vorgesetzten gehört, ne, der dann irgendwie sagt, du bist hier die Dienstälteste, du musst hier stärker die Ellenbogen ausfahren. Und er hatte noch so eine Formulierung irgendwie verwendet, Leithirsch war es natürlich nicht, passt natürlich nicht zu einer Frau, also wird er das nicht gesagt haben, aber wirklich so dieser Unterton, hey, ne, du musst hier stärker das Heft in die Hand nehmen, ne, weil sonst ist das kein Führen. Und da merkt man eben einfach, dass die Strukturen in dem Sinne noch ein bisschen verkrustet sind und dass das erst so langsam ankommt.
Ja, das stimmt. Aber auch da kann man dann ja vielleicht auch, wenn man einem im ersten Moment nichts einfällt, was man dagegen erwidern kann, kann man dann ja auch immer nochmal eine Nachricht schreiben oder nochmal um ein Gespräch bitten und so und sagen, hey, du hast das und das letztens zu mir gesagt, das fand ich nicht okay. Das ist meine Sichtweise darauf und ja, so die Situation dann auch nochmal klären.
Mhm. Ah, jetzt fällt mir wieder ein Platzhirsch, hat er gesagt.
Ah, Platzhirsch.
Musst ein bisschen, ja, mehr den Platzhirsch hier machen. Genau.
Ja, doch, stimmt. Das Wort kenne ich. Ja, und wenn einem sowas nicht liegt, dann, weiß ich nicht, muss man sich ja verstellen, um diese Rolle einzunehmen. Und das bringt ja auch im Endeffekt nichts.
Genau, also das sagt ja auch sehr viel über das Führungsverständnis der anderen Person aus, ne? Also das ist ja gar nicht irgendwie die Regel oder die Norm, sondern es sagt ja eigentlich nur etwas darüber aus, was die andere Person als ihren Führungsstil betrachtet, ne? Aber es muss ja gar nicht für jeden gut sein oder für jeden funktionieren.
Das stimmt. Und da könnte man dann ja auch einfach mal im Team so rumfragen, so wie sehen das eigentlich die anderen? Und die meisten werden wahrscheinlich sagen, nee, die Person macht das doch voll super und ich kann zu der kommen, wenn ich irgendwie Probleme habe oder sowas und ich mag es, dass die mir Freiheiten lässt. Ja, ich glaube, da wird man dann auch schnell sehen, dass es nicht unbedingt dieser eine Führungsstil sein muss.
Genau. Es ist auch wirklich nochmal so ein Gedanke, der es ein bisschen ins Verhältnis setzt, wo man sich auch selber weniger Gedanken vielleicht manchmal machen muss. Viele Menschen schlittern in eine Führungsposition einfach hinein, ne? Also keiner wird zur Führungskraft ausgebildet, in Anführungsstrichen, sondern die meisten rutschen da wirklich einfach rein. Die bekommen einfach eine Beförderung, haben vorher was ganz anderes gemacht oder so, und dann rutschen sie einfach in diese Führungsrolle rein, ohne wirklich je darauf vorbereitet zu sein. Und da kann man logischerweise nicht erwarten, dass der Chef, die Chefin, die vorgesetzte Person jetzt irgendwie die geborene Führungskraft ist. Die weiß das selber gar nicht. Die hat vielleicht auch von der Firmenleitung kein Führungsseminar bekommen. So, ne? Also ist ganz, ganz häufig der Fall. Und deswegen finde ich auch wichtig, das im Hinterkopf zu behalten und zu sagen, nee, also wenn ich sowas höre, dann ist das nichts, was in irgendeinem Führungsseminar so gesagt wurde, sondern das ist wirklich diese eine Persönlichkeit, die ich vor mir habe, die dieser Meinung ist. Aber das hat nichts mit Führung als solcher zu tun und ich muss davor selber keine Angst haben, sondern ich kann mal schauen, was bedeutet Führung überhaupt und wie kann ich da meinen eigenen Stil finden oder kann ich überhaupt mal dafür sorgen, dass ich von der Geschäftsleitung auch so ein Führungscoaching oder ein Führungsseminar überhaupt mal gestellt bekomme, weil ganz viele bekommen das gar nicht und sind selber total alleingelassen worden mit ihrer Verantwortung.
Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Ist, glaube ich, was man sich wirklich mal vor Augen führen muss. Ich glaube, ich bin jetzt soweit tatsächlich mit meinen Fragen, die ich erstmal an dich hatte, durch. Hast du noch irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern zum Ende noch mitgeben möchtest?
Ich möchte auf jeden Fall immer betonen, dass es keine guten oder schlechten irgendwie Persönlichkeitstypen gibt. Ja, also jede Person kommt mit ihren Stärken, Talenten, aber eben auch mit ihren Schwächen auf die Welt. Und es ist einfach, wir ergänzen uns alle irgendwo, ne? Also es ist nicht besser, ein extravertierter Mensch in dieser Welt zu sein, sondern wir müssen alle lernen, mit unseren Möglichkeiten uns selbst zu finden und uns selbst Ausdruck zu verleihen. Also es ist ja vor allen Dingen auch gar nicht so, dass extravertierte Menschen irgendwie gar keine Probleme haben. Ich kenne so viele Menschen, denen irgendwie auch dauernd gesagt wird, irgendwie, keine Ahnung, du bist mir zu laut, irgendwie lach nicht so laut oder du bist anstrengend oder so. Also die bekommen auch Vorurteile zu hören, wo sie echt denken, das gibt's doch irgendwie nicht. Also wir als Gesellschaft insgesamt müssen uns gegenseitig mehr Akzeptanz entgegenbringen. Und deswegen ist es auch wichtig für mich immer wieder zu betonen, also es ist jetzt gibt kein Gut und Schlecht, sondern wir haben alle unsere Stärken, Fehler, Möglichkeiten, Talente und Chancen.
Ja, das finde ich ist auf jeden Fall ein sehr schönes Abschlussstatement. So. Ich freue mich sehr, dass du da warst, Melina. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Dankeschön, den wünsche ich dir auch. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Tschüss.
Tschüss.